Schönen guten Morgen. Wie ihr gehört habt, fangen wir heute mit einer neuen Predigtreihe aus dem Alten Testament an. Und ja, das Alte Testament ist für viele ziemlich fremd, aber es ist hochaktuell. Ihr könnt es vielleicht lesen oben links, Gottes Hand in unserem Leben. Und das ist der Name der Predigtreihe. Und die heutige Predigt, Gottes Hand in unserem Elend. Fast täglich kann man in den Nachrichten von Katastrophen, von Unglücken hören und sehen. Vor 3 Tagen wieder, man kann sagen, aus heiterem Himmel, Tornados in Amerika. Tausende von Menschen werden innerhalb von Minuten obdachlos, Hunderte sterben. Und wenn man dann Interviews hört, dann hört man immer wieder, ja, wo war eigentlich Gott, als dieses Unglück kam? Wie kann der das zulassen? Das geht doch gar nicht. Die Menschen sind hilflos, die Menschen verstehen nichts. Und diese Predigtreihe soll mehrere Zwecke erfüllen. Einer davon ist, euch das Alte Testament näher zu bringen. Ein zweiter Zweck ist, zu erkennen, dass Gottes Hand, egal in welcher Situation wir sind, ob es uns gut geht oder schlecht geht, immer in unserem Leben da ist. Ob wir es sehen oder nicht, aber wir dürfen vertrauen, Gott ist da. Auch und gerade dann, wenn es uns schlecht geht. Und deshalb ist das Buch Ruth hochaktuell. Ich will ganz kurz am Anfang dieser Predigtreihe eine kleine Einführung bringen, damit ihr ungefähr wisst, wo wir uns befinden. Vor knapp 4000 Jahren, etwa im Jahr 1800, 1900 vor Christus, zog eine Familie mit etwa 70 Personen von Israel nach Ägypten, Jakob und seine Familie. Sie siedelten sich dort an und lebten dort und vermehrten sich. Vor ungefähr 3500 Jahren war es 2 bis 3 Millionen Menschen. Am Anfang waren die Ägypter ganz zufrieden mit diesen Siedlern. Als die immer mehr wurden, hatten sie Angst, die könnten die Regierung übernehmen. Sie haben sie versklavt und sie haben noch was Praktisches aus diesen Sklaven gemacht. Sie haben sie benutzt, damit sie ihre Tempel bauen, ihre Pyramiden bauen. Die Hebräer oder Israeliten fühlten sich natürlich als Sklaven nicht wohl. Sie riefen Gott um Hilfe und Gott schickte einen Retter, Mose. Mose führte das Volk Israel aus Ägypten heraus, durch die Wüste bis in das heutige Land Israel. Er starb, sein Nachfolger Josua eroberte das Land und das Volk konnte sich in Ruhe in Israel ansiedeln. Das ist die Geschichte der 5 Bücher Mose, ganz grob, und des Buches Josua. Die Leute haben Gott erlebt in seinen Wundern, in Ägypten, in der Wüste und auch in Israel. Aber das Problem, dann starb auch Josua und es gab so einen richtigen Führer, der die Leute auf Gott hinwies, nicht mehr. Und was passierte? Die Leute lebten ihr ganz normales Leben und vergaßen Gott. Und dann kamen Unglücke, dann kam Not und dann riefen sie Gott um Hilfe und dann half Gott und dann waren sie wieder glücklich, dann vergaßen sie Gott. Und so ging das hin und her und her und hin. Das ist die Zeit der Richter. Und in dieser Zeit sind wir. Wir sind ungefähr im Jahr 1200 vor Christus. Das Volk Israel lebt in Israel, mal gut, mal schlecht. Und jetzt zoomen wir gewissermaßen aus der großen Weltgeschichte, aus Gottes Geschichte mit dem Volk Israel in eine Familie hinein, die zu dieser Zeit in Israel, zur Zeit der Richter in Israel lebt. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Naomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Land Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Eines Tages starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Sie lebten etwa 10 Jahre dort. Dann starben auch Mahlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Eines Tages hörte Naomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschlossen Naomi und ihre Schwiegertöchter, von Moab wegzugehen und in Naomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Naomi den Ort, an dem sie gelebt hatte, und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs sagte Naomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch ein ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle drei weinten laut. Nein, erwiderten Orpa und Ruth, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi entgegnete: Kehrt lieber um, meine Töchter. Warum solltet ihr mit mir gehen? Kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug dazu sind? Nein, meine Töchter, kehrt um, denn ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, ja, selbst wenn ich mich noch diese Nacht mit einem Mann verbinden und Söhne bekommen würde, was würde das nützen? Würdet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen, auf jede andere Ehe verzichten? Nein, geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch, denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Sieh doch, sagte Naomi zu ihr, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen. Aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sie nicht weiter. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Ist das wirklich Naomi? Fragten die Frauen. Nennt mich nicht mehr Naomi, erwiderte diese. Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? So kehrte Naomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte. Wir wollen die Geschichte oder die Predigt in drei Teile teilen. Erstens die Zweifel an Gottes Liebe, die Entscheidung dieser Familie. Zweitens Gottes Hilfe zur Umkehr und drittens Gottes Gnade auch in unserem Leben. Zuerst der menschliche Zweifel. Stellt euch vor, ihr arbeitet in Landau, eure Firma macht zu, ihr verliert euren Job und in Heidelberg könnt ihr einen neuen Job bekommen. Ist doch logisch, dass ihr da hinzieht. Ist doch nichts Besonderes. Warum war es so was Besonderes, dass die Familie von Elimelech aus Israel wegging, als die Hungersnot kam und nach Moab zog, wo es noch genug zu essen gab? Moab liegt ungefähr 80 bis 100 Kilometer östlich von Juda, auf der anderen Seite, auf der östlichen Seite des Roten Meeres. Es war Ausland, wo die Heiden lebten. Wir müssen, wenn wir das betrachten, und das müssen wir immer im Alten Testament tun, überlegen, was davon dürfen wir in die heutige Zeit übernehmen. Wir dürfen nichts eins zu eins übernehmen. Wir dürfen also nicht sagen, es war schlecht, während der Hungersnot aus Israel rauszugehen nach Moab. Deshalb ist es schlecht, wenn es mir hier in Landau schlecht geht, 100 Kilometer weiter nach Osten zu ziehen und in Stuttgart oder sonst wo Wohnung zu nehmen. Das wäre falsch. Wir müssen schauen, was sagt das Alte Testament allgemein, als allgemeine Wahrheit, die wir heute noch übernehmen dürfen. Und da müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen, wieder ein bisschen schauen, was war das Volk Israel in Israel? Und das lernen wir hauptsächlich in den 5 Büchern Mose. Mose ist mein Liebling, also deshalb schwärme ich immer davon. Kleiner Tipp übrigens, falls jemand Interesse an den 5 Büchern Mose hat, an den Geboten, die Gott gegeben hat, die teilweise so wunderbar sind, nicht nur die 10 Gebote. Wir haben ein wunderschönes Buch auf dem Büchertisch, die 5 Bücher Mose von McIntosh, ein echtes Schnäppchen. Da hat sich ein Mann im 19. Jahrhundert, ein Lehrer, hingesetzt und hat gesagt, ich gebe meinen Beruf auf, ich möchte nur noch für Jesus leben, und hat einen Kommentar zu den 5 Büchern Mose geschrieben. Er beschreibt also die gesamte Zeit und vor allem, er macht es mit Blick auf Jesus. Auf jeder Seite wird Jesus geschildert im Alten Testament. Wirklich, wer möchte, empfehlenswert. Also kommen wir zurück. Was war das Besondere an Israel im Alten Testament? Gott hatte das Volk in dieses Land gegeben. Er hat gesagt, ich führe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich führe euch in ein Land, in dem es euch immer gut gehen wird, wenn ihr erstens in dem Land bleibt und zweitens meine Gebote haltet. Das heißt, wer das Land verließ, trennte sich vom Segen Gottes. Und deshalb können wir höchstens übernehmen aus diesem Teil der Geschichte, wer sich von Gott abwendet, darf nicht mehr erwarten, dass Gott ihn segnet. Wer seine eigene Entscheidung trifft, wer sagt, das ist doch vernünftig, ist doch logisch, muss damit rechnen, dass wenn er gegen Gottes Regeln verstößt, von Gottes Segen ausgeschlossen wird. Zumindest vorübergehend. Das ist jetzt ganz pauschal gesagt. Wir merken, dass Gott viel gnädiger ist, als wir denken. Wenn ich irgendeinen verlasse und sage, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, dann ist es für mich endgültig. Bei Gott ist es ganz anders. Aber nur mal als Grundsatz. In Israel würde es den Menschen gut gehen, außerhalb nicht. Und jetzt war ja die Zeit der Richter. Jetzt war ja die Zeit, in der die Menschen taten, was sie selbst für richtig hielten. Und deshalb war ja auch diese Hungersnot auf einmal ausgebrochen. In Richter 21, Vers 25 und noch an einer anderen Stelle lesen wir eigentlich den Kernvers dieses Buches. Jeder tat, was er für richtig hielt. Man richtete sich nicht mehr in erster Linie nach Gott aus. Und deshalb ließ Gott es zu, dass das Volk in Bedrängnis geriet. Und diese Bedrängnis war ziemlich groß. Als zieht eine Familie aus, und es geht ihnen gut körperlich, sie haben genug zu essen, plötzlich stirbt der Mann, der Versorger. Aber zum Glück sind noch die Söhne da, die sind erwachsen. Die heiraten 2 Frauen. Auf einmal sterben die Söhne. Jetzt stehen 3 Witwen allein da. Naomi, übrigens in einigen Bibelübersetzungen Naomi, teilweise Naemi, es ist immer derselbe Name, lasst euch nicht verwirren. Naomi, die Schwiegermutter im fremden Land. 3 Frauen allein, keine Sozialversicherung, kein Rentenanspruch, als Bettler, theoretisch, chancenlos, hoffnungslos, Schicksalsschläge. Wir dürfen aber eins jetzt nicht tun, wir dürfen nicht sagen, Gott hatte sie gestraft, weil sie gesündigt hatten. Es steht nirgends, dass die gesündigt hatten. Wir müssen etwas anderes sehen, wir müssen etwas weiter in der Heilsgeschichte gucken. Seit Adam und Eva leben die Menschen nicht mehr im Paradies. Wir wollen immer, dass es uns gut geht, aber Gott hat es uns nie versprochen. Der Mensch ist von Natur aus von Gott getrennt und lebt in einer Welt, in der es Not, Elend und Tod gibt. Ich will mal 2 Verse beispielhaft euch nennen. Im Hiob, älteste Weisheitsliteratur, steht, der Mensch ist dazu bestimmt, sich abzumühen. Wollen wir nicht hören, aber es ist nun mal so. Und im Psalm 90 heißt es, unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre, doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Das ist unser Leben. Immer wieder Not, immer wieder Elend. Aber das heißt nicht, dass wir verzweifeln müssen, sondern da geht es gerade erst los. Da, wo die Not beginnt, zeigt sich Gott. Und das sehen wir in unserer Geschichte im zweiten Teil. Jetzt kommt die Umkehr. Warum? In der Situation, in der Naomi mit ihren Schwiegertöchtern allein und hilflos in Moab lebt, wirkt Gott. Wir haben gelesen, es gab wieder zu essen. Gott hat die Hungersnot beendet. Gott hat dafür gesorgt, dass in Israel wieder das Korn, das Getreide auf den Feldern wächst, der Wein wächst. Die Leute hatten wieder was zu essen. Gott hatte eine Tür geöffnet. Es war eine Rückkehr für Naomi nach Israel in ihr Heimatland möglich. Und warum war es so wichtig, dass sie in ihr Heimatland zurückkam? Ja, es gab die Gebote, die Mose den Leuten gegeben hat. Und einer der Schwerpunkte von Gottes Geboten war und ist: kümmert euch um die, denen es schlechter geht als euch. Es gab zum Beispiel ein Gebot, im 5. Mose steht es unter anderem, aber auch im 3. Mose überall: wenn du bei der Ernte eine Garbe auf deinem Feld vergessen hast, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Sie soll dem Fremden, der Waise und der Witwe gehören, damit Gott dich in deinem Tun segnet. Das heißt, der Bauer, der geerntet hat, der sollte den Rand der Felder freilassen und er sollte, wenn vom Anhänger oder vom Pferdewagen etwas runterfiel, er sollte es liegen lassen. Warum? Damit die Armen die Möglichkeit hatten, sich selbst zu versorgen. Die mussten nicht in der Stadt betteln, die konnten aufs Feld gehen und die Reste übrig lassen, von denen Gott bestimmt hatte, dass sie für die Armen waren. Deshalb ging es den Leuten in Israel besser, weil Gott immer dafür gesorgt hatte, dass auch die Armen, die sonst nichts hatten, sich versorgen konnten. Und daran sehen wir, dass Gott von vornherein dafür gesorgt hatte, dass Naomi zurückkehren konnte und dass sie in Israel besser leben würde. Und das begreift sie. Sie begreift, dass Gott wieder wirkt. Vers 6: eines Tages hörte sie, dass der Herr sich wieder seinem Volk gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Aber auf der anderen Seite war sie verbittert. Sie verstand noch nicht, was Gottes Gnade bedeutet. Sie wusste zwar, es gibt wieder was zu essen, aber sie klagte immer noch über ihr Leid. Ganz verständlich, wenn man Mann und Söhne verloren hat. Vers 13: mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch, sagt sie zu ihren Schwiegertöchtern, denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Sie ist verständlicherweise verbittert. Und in Versen 20 und 21 lesen wir dann: der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert. Mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Der Allmächtige hat mir so viel Leid zugemutet und Unglück über mich gebracht. Wie ist es bei uns? Zwischenfrage. Wenn auf einmal Leid über mich kommt, Not, Elend, Angst, wie antworten wir in diesen Augenblicken? Sind wir verbittert? Sind wir verbittert über Gott? Häufig ist es so, dass wir ein bisschen selbst mit Schuld, mit Ursache gesetzt haben an dem, was gekommen ist. Nehmen wir die technischen Errungenschaften. Wir wollen schnell mit der Eisenbahn fahren, wir wollen schnell mit den Autos fahren, wir wollen Autobahn haben. Und dann regen wir uns auf, dass die Autos so schnell fahren und dass plötzlich ein Sandsturm kommt und viele Leute in einen Unfall verwickelt werden. Es ist toll, Autos zu haben, es ist toll, eine Autobahn zu haben, aber damit ist ein Risiko verbunden. Wenn ich Hochgeschwindigkeitszüge habe, komme ich schnell von A nach B. Aber die Technik ist so kompliziert, dass auch ein Zug entgleisen kann. Und dann gibt es ein Unglück. Ich sage nichts gegen Technik. Ich finde es toll. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einem Leben gefangen und eingebunden sind, in dem auch Risiken vorhanden sind. Die Frage ist immer: gebe ich Gott die Schuld an meinen Lebensumständen und verzweifle, gucke nur auf meine Not, oder tue ich etwas anderes, nämlich vertraue ich Gott auch da, wo viele sagen würden, ach du mit deinem Gott, hör mir auf, der kann dir doch nicht helfen. Was sagt die Bibel? Psalm 121. Ich schaue auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Typische Situation im Elend. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Wenn ich erkenne, dass Gott den Himmel und die Erde gemacht hat, dann ist doch Gott auch in der Lage, mir in meiner Not zu helfen. Ganz praktisch schaue ich nach unten auf meine Not und verzweifle, da komme ich nicht raus. Das führt zu Depression. Oder hebe ich den Blick und sage, Herr, du hast es zugelassen, du wirst doch einen Ausweg finden. Schaue ich auf nach oben. Naomi konnte es noch nicht erkennen, was Gott wollte. Er wollte Segen schenken. Die Frage ist, vertraute sie? Und sie hat insofern vertraut, als sie zurückging in ihr Land. Dann kommt diese Zwischenszene, die drei Frauen gehen zurück. Naomi sagt, ihr beiden seid Moabiterinnen, bleibt ihr in eurer alten Familie. Ich gehe nach Israel, ich bin Israelitin, es wird schon klappen. Orpa geht zurück und Ruth macht diese bemerkenswerte Aussage. Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, will auch ich hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. In dieser Situation, in dieser Notsituation macht Ruth eine bemerkenswerte Aussage. Es ist einer der schönsten Verse der Bibel. Spannenderweise eine Elendsgeschichte in diesem Kapitel und trotzdem ein Vers, der häufig bei Hochzeiten benutzt wird. Weil da diese Bindung der Menschen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl so deutlich wird. Es scheint so, als würde die Moabiterin Ruth Gott mehr vertrauen als die Israelitin Naomi. Wieso? Die Bibel sagt es uns nicht deutlich. Aber ich bin überzeugt davon, dass Elimelech und seine Familie auch in Moab Gottes Wort hochgehalten haben. Modern würden wir sagen, die haben Tischgebete gesprochen, die haben ein Abendgebet mit den Kindern gesprochen, die haben sich Geschichten aus der Bibel vorgelesen. Und das hat auf diese Moabiterin gewirkt, das hat abgefärbt. Wie kann sie sonst als Moabiterin in Moab dazu kommen zu sagen, ich will zurück nach Israel, dieser Gott, das ist für mich was Besonderes, den will ich kennenlernen und bei dem will ich bleiben. Gottes Wort kommt nie leer zurück. Dieses, modern gesprochen, christliche Leben der Familie Elimelechs hat auf die Frau gewirkt. Und das ist ein Trost für uns, wenn wir als Christen leben und manchmal die Leute uns ein bisschen komisch angucken. Wenn die Kinder vielleicht nicht so gehorsam sind, wie sie sein sollten. Unser christlicher Lebenswandel als Väter, als Mütter, als Teil einer größeren Familie bleibt nicht ohne Folgen. Vielleicht merken wir es jetzt, vielleicht merken wir es später, aber es wird immer Spuren hinterlassen. Naomi und Ruth gehen zurück, kommen in Bethlehem an. Das ist die Geschichte. Aber dahinter steckt noch mehr. Dahinter stecken viele geistliche Wahrheiten, die uns aufmuntern sollen. Wir wollen heute nicht nur einen Einstieg in die Predigtreihe machen. Wir wollen nicht nur das Elend sehen, sondern wir wollen Gottes Wirken sehen. Gottes Gnade auch bei uns. Ruth und Naomi sollen Beispiel für uns sein. Ein ganz praktisches, familiäres Beispiel, wie Gott auch wirken kann, wenn wir in einer Situation sind, in der wir uns elend fühlen oder wirklich Not haben. Wir haben in Vers 6 schon ein Beispiel von Gottes Gnade gesehen. In dem Augenblick, in dem die Frauen alleine stehen und jeden männlichen Schutz verloren haben, öffnet Gott eine Tür, die Hungersnot ist in Israel beendet. Man kann zurück nach Israel und kann sich dort wieder selbst versorgen. Ein zweites Beispiel finden wir in Vers 22b. Ganz am Ende, der letzte Vers, ihr habt es wahrscheinlich vergessen, aber der letzte Vers lautet: Als sie nach Bethlehem zurückkommen, beginnt gerade die Gerstenernte. Das ist wieder so ein Spotlight, den man gern überliest in der Bibel, der aber zeigt, wie wunderbar Gott alles in der Hand hat. Der Weg von Moab zurück nach Bethlehem ist ungefähr Fußmarsch 2 bis 3 Monate. Es waren Frauen und die hatten kein Auto und nichts, gar nichts und Bergland, Täler, alles Mögliche. Und sie kommen genau zum Zeitpunkt der Ernte an. Was heißt das? Sie kommen zu dem Zeitpunkt an, wo die Bauern die Felder abernten und wo alles übrig bleibt für die Armen. Das heißt, sie kommen genau zu dem Zeitpunkt im Jahr an, als sie sich selbst versorgen können. Gott hat dafür gesorgt, dass sie genau zu dem Zeitpunkt losmarschieren und ankommen, zu dem sie in Israel wieder selber was zu essen haben. Wären sie 3 Monate früher oder später losmarschiert, hätten sie betteln gehen müssen. Das ist Gnade, die wir manchmal nur ganz leicht und sanft sehen oder auch nicht, aber wir erleben sie. Sind wir bereit, auf solche Worte wie auf so einen halben Vers zu achten oder sind wir bereit, in unserem Leben auch den Silberstreif am Horizont zu sehen, wenn er noch ganz schwach ist? Wir dürfen Gott wirken lassen, aber wir müssen ihm zuhören und deshalb müssen wir Zeit für ihn haben, für sein Reden. Und es kommt noch ein drittes Beispiel und jetzt wird es wirklich wunderschön. Jetzt beginnt aus diesem Elend die strahlende Sonne Gottes zu leuchten. Nochmal die Verse von Ruth. Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Wo du lebst, möchte auch ich leben. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Ruth bekennt sich hier zu Gott. Sie war keine Israelitin. Sie gehörte zu dem heidnischen Volk der Moabiter. Aber sie will sich jetzt zu diesem Gottesvolk bekennen. Und Gott, das sehen wir im Weiteren, nimmt dieses Bekenntnis an. Genau wie Abraham ungefähr 1000 Jahre vorher seine heidnische Heimat verlassen hat, weil Gott gesagt hat, geh in ein Land, ich werde dich zum Segen machen, geht Ruth in dieses Land, wo Gott gesagt hat, dort wirst du Segen bekommen. Sie schließt sich dem Volk Gottes an, sie bricht alles ab in ihrer Heimat und geht in eine neue Welt. Wir würden heute sagen, das ist Bekehrung. Sie sagt, mein ganzes Leben will ich Gott weihen, mein ganzes Leben will ich Gott ausliefern. Das Buch Ruth zeigt uns hier und auch später noch als Beispiel, wie sehr Gott seine Kinder liebt und sie segnet. Jetzt fängt wirklich nur der Silberstreif an, wir werden es in den anderen Kapiteln noch viel besser hören. Und im Neuen Testament sehen wir quasi als Parallele, wie der Gottessohn Jesus auf die Erde kommt und seine Liebe zu seinem Volk, zu seinen Jüngern zeigt. Er verließ sie nicht. Ruth sagt, ich werde bis zum Tod bleiben. Und Jesus sagt, ich bleibe bis zum Tod. Jesus ging sogar in den Tod. Wer, so wie Ruth sich damals zu Gott bekannt hat, heute sich zu Jesus bekennt, der darf sicher sein, dass Jesus sich auch zu ihm bekennt. Wir hatten vor kurzem die Predigtreihe über die Passion und da war die Szene im Garten Gethsemane, als Petrus gesagt hat, Jesus, ich verlasse dich nicht, egal was kommt, ich bleibe bei dir. Und Stunden später hat er ihn verleugnet. Was wäre das Natürlichste von der Welt? Jesus wendet sich ab und sagt, mit dir ist ja nichts anzufangen. Was tat Jesus? Er beauftragt nach der Auferstehung diesen Petrus mit der Gründung der ersten christlichen Gemeinde. Jesus wirkt in dem Menschen. Er lässt ihn nicht im Stich. Naomis Familie hatte einen Fehler gemacht, weil sie Israel verlassen hatte. Aber Gott lässt sie nicht im Stich. Gott lässt Naomi die Rückkehr und schenkt ihr auch den Segen. Wir werden nie Gottes Ansprüchen genügen. Wir werden wie Petrus immer wieder versagen. Wir können nicht so perfekt sein, wie Gott ist. Gott ist allein perfekt. Aber Gott sagt, ich möchte eine Beziehung zu euch Menschen leben. Ich möchte mit euch in Verbindung treten. Aber ihr seid sündig und ich bin heilig. Das geht nicht. Philipp hat es wunderbar am Karfreitag nochmal so deutlich dargestellt. Aber Gott sagt, weil ich diese Verbindung will, muss ich einen Weg schaffen. Ich schaffe einen Weg. Und diesen Weg hat Jesus Christus geschaffen, indem er am Kreuz unsere Sünden getragen hat und dadurch den Weg zum Vater freigemacht hat. Deshalb bedeutet Bekehrung eben volles Gottvertrauen für mein zukünftiges Leben. Es bedeutet aber auch, dass wir das dann auch ausleben. Noch ein Vers aus dem Johannesevangelium, was Jesus gesagt hat. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Jesus hat gesagt, Leute, wer zu mir kommt, der kann sicher sein, auch wenn er Not hat im Leben. Er hat die absolute Sicherheit, dass der allmächtige Gott bei ihm ist. Dass er niemals total ins Loch fallen muss, sondern dass ich ihm immer wieder raushelfen werde. Und vor allem, ich habe eine Zukunft nach dem Tod. Verzweiflung ist nicht mehr. Und dieses Bekenntnis soll dann aber auch keine Theorie bleiben. Das ist der zweite Teil von Ruths Aussage. Sie sagt, ich will mich zu diesem Gott bekennen bis zum Tod, aber ich will das auch praktisch ausleben, indem ich mich um diese Witwe, um meine Schwiegermutter kümmere, die allein nichts mehr machen kann. Ruth zeigt, dass ihr Leben mit Gott praktische Auswirkungen haben soll, sofort. Dieser Glaube an Gott soll zugleich Liebe gegenüber Menschen ausdrücken. Sonst verstehe ich eigentlich nicht, welche Vorleistung Jesus für mich gebracht hat. Wenn ich sage, ich bekehre mich zu Jesus, toll. Und dann? Ruth sagt sofort das. Ich ändere mein Leben. Totaler Umbruch. Und jetzt kommt das Allerletzte. Es hat auch heilsgeschichtliche Bedeutung, was Ruth da gesagt hat. Und das hat Ruth nicht verstanden, das hat Naomi nicht verstanden, das hat keiner verstanden im Alten Testament. Aber wie gesagt, wir finden Jesus im Alten Testament auf jeder Seite. Die ersten, die es wahrscheinlich verstanden haben, waren zwei Jünger nach dem Tod von Jesus auf dem Weg nach Emmaus. Und da hat sich ihnen ein Mann angeschlossen und hat ihnen eine wunderbare Bibelstunde gehalten. Jesus, sie erkannten ihn nur nicht. Und er hat ihnen erzählt, was alles im Alten Testament von ihm geschrieben ist. Und da hat er ihnen bestimmt auch erklärt, was diese Verse heilsgeschichtlich bedeuten. Weil Ruth mit Naomi nach Israel ging, konnte Gott heilsgeschichtliche Fäden spinnen in Israel und einen Segen schaffen, den wir noch heute spüren. Matthäus Kapitel 1, der Anfang des Neuen Testaments, Vers 1. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Und dann liest man und sagt, warum, interessiert mich doch nicht, diese ganzen Namen verstehe ich nicht. Vers 5, Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Ruth war die Großmutter, die Urgroßmutter von König David und Ruth war eine der Vorfahren von Jesus Christus. Gott hat Heilsgeschichte gemacht. Er hat diese einfache moabitische Witwe genommen, weil sie sich bekehrt hat, weil sie gesagt hat, ich will diesem Gott dienen, ich will zu diesem Gott halten. Er hat gesagt, ungefähr 1000 oder 1200 Jahre später wird einer deiner Nachkommen der Heiland sein. Was können wir heute lernen aus diesem Kapitel? Ich will euch auffordern, stellt euch auf die Seite von Jesus. Egal, wie euer Leben aussieht. Gerade dann, wenn es nicht gut geht. Wenn ihr in der Prüfung durchrasselt, an der Uni nicht aufgenommen werdet, wenn der Ehepartner stirbt. Ihr habt genug Not, ich muss euch die Beispiele nicht ausmalen. Vielleicht bist du der Erste und Einzige in deiner Familie seit Jahrzehnten, der das Leben mit Jesus wirklich auslebt. Die anderen nennen sich zwar Christen, aber keiner merkt es. Vielleicht bist du der Einzige im Augenblick, bei dem die anderen Leute sagen, der ist anders, die ist anders. Warum eigentlich? Vielleicht bist du der Ausgangspunkt, dass Gott in 10 oder 20 Jahren mit dir und mit deiner Familie etwas Großes bewirken will. Wichtig ist allein, dass du bereit bist, Gott wirken zu lassen. Dass du dein Leben so ausrichtest, dass Gott damit was anfangen kann. Und das kann er nur, wenn du bereit bist, dich nach seinen Geboten, nach seinen Regeln zu richten. Lies die Bibel. Frag Gott, was er in deinem Leben mit dir vorhat. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast, dann geh zu anderen Christen, dann lest gemeinsam die Bibel. Dann erforscht ganz konkret, was meinst du, was kann ich, was soll ich tun? Was meinst du, was will Gott mit mir und durch mich tun? Dann könnt ihr gemeinsam beten und ich bin 100% sicher, Gott wird wirken. Wichtig ist, dass wir Gott nicht den Weg versperren, sondern dass wir uns benutzen, um ihn wirken zu lassen. Amen.